Impulse, der KPMG-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres KPMG-Impulse-Podcasts. Heute mit dem Schwerpunkt Cybersicherheit im Rahmen der Cybersecurity-Studie 2023. Zu Gast bei mir heute ist Christina Schindlauer von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Sie ist Abteilungsleiterin für technische Infrastruktur und Cybersicherheit. Herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir gemeinsam dieses Gespräch führen können.
Hallo, Robert.
Christina, kannst du uns zu Beginn einen Einblick in die unterschiedlichen Aufgabengebiete des Cybercrime Competence Centers, das C4 im Bundeskriminalamt und der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst geben?
Ja, natürlich gern. Vielleicht vorweg gesagt, kann das eigentlich relativ genau definieren, was da die Unterschiede sind. Dadurch, dass ich vor einiger Zeit, einige Jahre auch im C4 arbeiten durfte. Also ich habe dort im Ermittlungsbereich in der damaligen Soko Klavis hauptsächlich Ransomware-Vorfälle bearbeiten dürfen in einem großartigen Team und danach ein Referat für Entwicklung und Innovation leiten dürfen, bis ich dann eben in die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst gewechselt bin. Der große Unterschied ist einfach der fachliche Unterschied oder der fachliche Fokus, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hauptsächlich gerade im Cybersicherheitsbereich für kritische Infrastrukturen, internationale Organisationen und verfassungsmäßige Einrichtungen zuständig ist. Das bedeutet einfach, wenn eine eben genannte Organisation betroffen ist von einem Cybersicherheitsvorfall, dann wird natürlich in der Regel entweder die DSN oder die LVTs zugezogen. Im Bundeskriminalamt ist es so im C4, dass der Fokus liegt hauptsächlich auf Cybercrime im engeren Sinn. Das bedeutet einfach Cyberkriminalität, die gezielt gegen Netzwerke, gegen Server, gegen IT-Infrastruktur gerichtet ist und da jetzt natürlich unterschiedlich, je nach Schadenshöhe, je nach, sage ich jetzt einmal, Umfang der Vorfälle, ist falls natürlich in die Zuständigkeit des C4, je nachdem, was es für einen Fall betrifft, ist dann natürlich auch eine der nachgeordneten Dienststellen dann möglicherweise zuständig wie ein Landeskriminalamt. Und das sind die IT-Beweismittelsicherungen, also Assistenzbereich 6, beziehungsweise die Bezirks-IT-Ermittler, die dann möglicherweise auch diese Fälle bearbeiten, aber eben koordiniert und strukturiert bearbeitet oder den Überblick hat das C4 über diese Sachverhalte. Und wir in der DSN haben natürlich auch im Staatsschutz eigene Ermittler, die Cybercrime bzw. diese Cybersicherheitsfälle bearbeiten. Der Bereich Cybersicherheit befindet sich im Nachrichtendienst und ermittelt jetzt nicht gegen die Täterschaften, sondern beschäftigt sich mit Cybersicherheit in erster Linie mehr im technischen Sinne. Das heißt, wenn es zu Vorfällen kommt, schauen wir uns dann die technischen Aspekte an. Also ich glaube, ich konnte da natürlich noch sehr lange drüber sprechen, was da in den einzelnen Bereichen passiert. Vielleicht auch noch der Punkt, Cybercrime Competence Center wird hauptsächlich natürlich auch digitale Forensik eine Rolle spielen, beziehungsweise dort ist eben der große Teil, die digitale Forensik, die natürlich jetzt nicht nur Cybercrime abbildet, sondern in erster Linie alle möglichen Delikte natürlich mit betrachtet, wie jetzt beispielsweise Raub oder sonstige Delikte, wo einfach digitale Beweismittel wesentlich und relevant sind, also Kinderpornografie etc. Und dann auch in dem Umfang, wo das Landeskriminalamt das nicht mehr selbstständig abarbeiten kann.
Also eigentlich ein sehr großes Umfeld und sehr viele Beteiligte, die da ineinander wirken.
Ja, genau.
Oder ineinander greifen, ja. Um am Ende des Tages wieder im Cyberraum für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Ja, ja, der Cyberraum ist halt genau das Thema, wo alles irgendwie jeder reinwirft oder reininterpretiert. Jeder spricht von Cyber. Dabei muss man da wirklich ganz aufpassen mit den Begrifflichkeiten. Weil Cybercrime ist nicht gleich dasselbe wie Cybersicherheit und ist auch nicht gleich dasselbe wie Cyberprävention. Weil gerade beim Cybercrime im Bereich habe ich in erster Linie natürlich die Strafverfolgung, wo ich sage, ich versuche die Täterschaft auszuforschen. Im Cybersicherheitsbereich definieren wir jetzt hauptsächlich eben diese technische Cybersicherheit und versuchen dann natürlich schauen, eben was sind die Sicherheitsmaßnahmen im technischen Bereich, wie, ja, was gibt es halt für Firewall, Virenschutz etc. Und wie versucht das Gegenüber, diese Sicherheitsmaßnahmen dann auszuhebeln. Und der Präventionsbereich zielt halt hauptsächlich auf die Awareness, also das heißt Bewusstseinsbildung bei den einzelnen Menschen, einfach um diese Begrifflichkeiten auch zu verstehen und zu verstehen, was man im digitalen Raum alles machen kann, soll oder nicht darf oder nicht tun sollte.
Das ist ein sehr vielfältiges Spektrum, wenn du vorher noch gesagt hast, eben Cybersicherheit mit technischen Maßnahmen und was alles möglich ist, können wir uns darunter also Threat Intelligence oder Ähnliches vorstellen, das damit reinfällt, weil, so wie du gesagt hast, wie kann ich es aushebeln, muss ich natürlich wissen, was macht das Gegenüber.
Unbedingt, ja. Also das ohne zu wissen oder die Erfahrung auch zu haben, wie Tätergruppierungen vorgehen, tut man natürlich schwer, Sicherheitsempfehlungen abzugeben.
Also kenne dein Gegenüber, damit du entsprechend agieren kannst.
Genau.
Du hast eingangs in der Erklärung auch schon kurz zusammengefasst, beziehungsweise auch erwähnt, ein Aspekt der Polizei. Wie unterscheiden sich jetzt die Aufgaben vom Bundeskriminalamt mit jenen der DSN und der Polizei? Weil du hast schon eingeworfen, es gibt die Bezirksermittler und Ähnliches. Welche Aufgaben, welchen Tätigkeitsbereich hat da die Exekutive?
Ja, vielleicht nur ganz kurz, dass man sich das bildlich vielleicht besser vorstellen kann. Wir sind natürlich jetzt gerade, was Exekutivdienst angeht, im Bundesministerium für Inneres. Dort haben wir natürlich die Organisationseinheiten oder die Zentralstellen, das Bundeskriminalamt und die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst sind die LVTs nachgeordnet, die dann zukünftig durch den Reformprozess LSEs heißen werden. Vorgestellt wurde das natürlich schon öffentlich. Die heißen dann Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Und im kriminalpolizeilichen Bereich haben wir natürlich nachgeordnet nach dem Bundeskriminalamt die Landeskriminalämter und nach den Landeskriminalämtern die Stadtpolizeikommanden, die Bezirkspolizeikommanden und dann natürlich die einzelnen Polizeiinspektionen. Und in ganz Österreich haben wir sehr motivierte Polizistinnen und Polizisten, die Bezirks-IT-Ermittler, die IT-affin sind und je nachdem, in welchem Bundesland sie sitzen, dann unterschiedliche Aufgaben haben. Einerseits angefangen von der digitalen Forensik bis zu den IT-Ermittlungen in einzelnen Fällen. Und sowohl bei den LVTs wie auch bei den Bezirks-IT-Ermittlern habe ich natürlich Ermittlungsaufgaben und Forensikaufgaben.
Also auch da wieder ein sehr intensives Ineinandergreifen und so wie du das beschreibst, merkt man schon deine Leidenschaft auch für das Thema beziehungsweise dein Interesse für die Materie. Du hast von den Tätigkeiten auch schon kurz ein bisschen umrissen, das Thema Advanced Persistent Threats, wo wir sehr oft auch lesen, dass dahinter staatliche Akteure stehen können. Und ein Problem, das auch unsere Studie zeigt, ist, dass 61% der befragten Unternehmen nur wenig Chance sehen, die Täter von Cyberangriffen aus dem Ausland zu identifizieren. Das Problem ist ja, dass es ja aktuell keine völkerrechtliche Einigung gibt, dass man Cybertäter in anderen Ländern verfolgen kann. Warum ist es aber aus deiner Sicht dennoch wichtig, dass die Betroffenen Cybervorfälle melden bzw. hier auch Anzeigen erstatten?
Vielleicht eingangs, ich finde es natürlich immer sehr schade, wenn man glaubt, dass nur weil der Täter oder die Täterschaft im Ausland sitzt, keine Chance hat, die Täterschaft auszuforschen. Ich habe auf jeden Fall gelernt und erkannt, vor allem während meiner Tätigkeit im Cybercrime Competence Center, dass es internationale Partner gibt, die sehr wohl genauso aktiv und engagiert Täter ausforschen wollen. Und wesentlich ist halt natürlich, dass wir gemeinsam an dem Thema zusammenarbeiten. Das bedeutet eigentlich, die Täterschaft sitzt meistens von Österreich gesehen irgendwo im Ausland. Das stimmt schon. Ich meine, ganz selten, dass man jetzt jemanden findet, der aus Österreich heraus agiert. Natürlich gibt es das auch, ohne Frage. Kommt natürlich immer darauf an, in welchem Bereich man da schaut. Aber es gibt überall Gesetze, dass natürlich Kriminalität verfolgt werden muss. Jetzt gilt natürlich auch bei uns das Tatortprinzip. Das bedeutet, Tatort ist dort, wo die Täterschaft aktiv wird, vor allem im digitalen Raum. Das bedeutet natürlich jetzt auch im Umkehrschluss, jetzt habe ich eine unbekannte Täterschaft in einem Vorfall, dann habe ich ein Problem, weil ich jetzt den Tatort so nicht der Täterschaft zuordnen kann und auch nicht lokalisieren kann, wo jetzt der Tatort ist. Das heißt, man geht jetzt rechtlich davon aus, der Tatort ist dann dort, wo der Schaden eingetreten ist. Das heißt, dort, wo das Opfer sitzt oder der Betroffene sitzt und das ist dann eben in Österreich. Gut, jetzt haben wir soweit einmal den Tatort eingegrenzt. Jetzt haben wir ein Opfer in Österreich. Jetzt haben wir aber trotzdem den Auftrag zur Strafverfolgung und müssen natürlich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie man jetzt die Täterschaft ausforschen kann. Jetzt kommt es darauf an, wer mein Gegenüber ist. Aber so klassisch muss ich natürlich davon ausgehen, ich habe meistens Massendelikte. Das heißt, die Täterschaft versucht ja nicht nur einmal irgendeine Straftat zu vollziehen, sondern ich habe meistens, bin ich jetzt im Cybercrime-Bereich. Cybercrime, das ist halt Crime as a Service, hauptsächlich schon gelebt von der Täterschaft. Ich habe verschiedene Akteure, die verschiedene Dienstleistungen anbieten. Das bedeutet, ich habe auch verschiedene Spuren bei den Opfern, die ich zum Greifen bekomme, die ich verfolgen kann. Als Ermittler muss ich ganz genau sagen, welcher Spur will ich nachgehen und muss vor allem feststellen, was sind für mich diese digitalen Ermittlungsansätze, die ich verfolgen kann.
Weil du vorher gesagt hast, Massendelikte, können wir uns da zum Beispiel darunter vorstellen, eine Ransomware-Gruppierung attackiert 10 unterschiedliche Unternehmen und man merkt es halt bei 10 unterschiedlichen Unternehmen gleichzeitig, dass gerade etwas passiert ist. Oder wie kann man es anders beschreiben, Massendelikte?
Ja, genau. Also Massendelikte, das ist natürlich auch wieder so lapidar gesagt. Ich meine, Massendelikte sieht man oft bei diesen betrügerischen Erpressungsmails, also Sextortion-Mails. Dann genauso, also alles, was Richtung Betrugs- und Erpressungshandlungen im Internet geht, die extrem weit verbreitet und gestreut sind. Im Ransomware-Bereich, das sehen wir jetzt natürlich bei den Tätergruppierungen, die ein bisschen mehr advanced sind, dass das eben Ransomware as a Service ist. Gruppierungen, die die Schadsoftware und die ganze Infrastruktur ihren Kunden zur Verfügung stellen. Und die Kunden haben dann natürlich die Möglichkeit, gegen Abgabe eines gewissen prozentualen Satzes, den sie natürlich als Einnahme verzweichen, das heißt, das Lösegeld, das dann vom Opfer bezahlt wird, dass sie diese Infrastruktur vor der Gruppierung dann nutzen können und die Schadsoftware nutzen können. Und da hat man natürlich auch wieder diese eben bei so Crime-as-a-Service-Gruppierungen, die Zugänge natürlich feststellen und verkaufen, also ob es jetzt irgendwelche VPN, RDP-Zugänge, also Remote-Desktop-Protokoll-Zugänge sind, die irgendwo im Internet ungesichert sind, irgendwelche anderen Zugangsdaten, um in Systeme einzudringen, ob es jetzt irgendwelche Sicherheitslücken sind, die ausgenutzt werden können und dadurch Zugänge zu Systemen erreicht werden. Das ist natürlich der eine Bereich, diese Zugänge werden dann oft irgendwo weitergegeben, weiterverkaufen und dann nutzt der Täter selbst, also der Kunde von dem Ransomware-as-a-Service-Modell und schaut sich natürlich in dem System dann um und nimmt eventuell einige Daten mit, das was er greifen kann, was für ihn interessant ist, exfiltriert die Daten und irgendwann einmal setzt er dann die Ransomware aktiv, das heißt setzt sie aus und das System ist verschlüsselt und das ist das Letzte, was man feststellt. Das jetzt richtig als Massenphänomen zu bezeichnen, kommt immer eben auf die Sichtweise drauf an. Wenn ich jetzt sage, ja, es passiert laufend und ständig, definitiv, aber auf Knopfdruck ist es eher selten, dass sowas ausgelöst wird. Der letzte Fall war zum Beispiel 2017 NotPetya, wo man wirklich automatisiert eigentlich die Verbreitung von dieser Ransomware hatte, aber das war auch aufgrund einer Supply Chain möglich. Das heißt, das war eine Firma, über deren ihre Updates Schadsoftware in die Unternehmen eingebracht wurde und über Sicherheitslücke bzw. nicht gepatchtes SMB-Protokoll hat sie das dann natürlich international wie ein Lauffeuer verbreitet und natürlich überall auf der ganzen Welt ist das niedergeschlagen. Das ist dann halt immer so ein Problem. Das ist dann, wo man sagt, wirklich, das ist auf Knopfdruck Wahnsinn, was da passiert, genauso damals mit WannaCry. Aber sonst sind das eigentlich schon sehr einzelne Angriffe. Das heißt, du brauchst erst einmal irgendwo eine Sicherheitslücke, wo du dann zuschlagen kannst und machst es dann individuell. Darum tue ich mir wahrscheinlich mit dem Begriff Massenphänomen immer ein bisschen schwer, weil es eigentlich im Einzelnen ausgelotet werden muss.
Das heißt, das Massenphänomen ist eigentlich, wenn meine Eltern oder irgendjemand anders wieder eine Nachricht bekommt via WhatsApp, wo dann steht, ich habe mein Handy verloren.
Das ist ein gutes Beispiel.
Das ist meine neue Nummer, bitte überweise mir hier dringend das Geld.
Also da versucht die Täterschaft wirklich eine große Bandbreite an Menschen zu erreichen und mit dem geringsten Aufwand viele dann zu kontaktieren und irgendwie jemanden wird es dann schon geben, der möglicherweise überweist und zahlt. Leider, immer noch.
Also immer das Massengeschäft, einmal massenhaft Daten zu bekommen, um Ransomware zu deployen. Auf der anderen Seite das Massengeschäft, um möglichst rasch Leute zu erpressen, um so das Geld abzuholen. abziehen zu können. Ja. Das funktioniert leider noch immer zu gut, weil wir zu neugierig sind.
Genau, zum Beispiel.
Welche Chance hat man eigentlich, gerade weil wir vorher über das Thema Melden von Vorfällen und dergleichen gekommen sind, solchen Tätergruppierungen auf die Spur zu kommen, vor allem im Bereich dieser Massenphänomene, was du vorher erzählt hast, weil die ja eigentlich uns als Gesellschaft gesamthaft betreffen und jeder von uns das vielleicht schon mal gespürt hat.
Also die Chance, dass man da jetzt auf die Täterschaft kommt, ist definitiv vorhanden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Daten habe ich, wie viel Beweismittel habe ich, beziehungsweise wie viele digitale Spuren kann ich erfassen, um möglichst nah in die Täterschaft zu kommen. Und wir haben jetzt natürlich laut der Kriminalstatistik eine Aufklärungsquote von circa einem Drittel der Cybercrime-Fälle, die aufgeklärt werden. Ist natürlich auch schön zu sehen, dass da ab und zu mal jemand gefasst wird, aber man muss sich das halt so vorstellen, dass das ganze Cybercrime-Ermittlungsthema mehr ein Marathon ist, weniger ein Sprint. Also es hängt von extrem vielen Faktoren ab, ob ich jemanden ausforschen kann. Oft auch natürlich von dem Faktor, dass die Täterschaft selbst einen Fehler begeht und man dann natürlich auf den Fehler draufkommt, aber auf den Fehler komme ich erst dann drauf, wenn ich genau genug ermittle und mir wirklich die ganzen Daten anschaue. Und das bedeutet einfach, ich muss so viel Daten wie möglich gerade auch zu solchen Gruppierungen sammeln, das Ganze gesamtheitlich natürlich betrachten, schauen, wo die Täterschaft möglicherweise ihre Infrastruktur betreibt, vielleicht da auch die Daten dann im Nachgang zu analysieren, und da braucht man extrem gute internationale Zusammenarbeit. Das bedeutet, ich fordere ja auch Daten eben aus dem Ausland von anderen Strafverfolgungsbehörden an, um dann die Daten zu analysieren, zu evaluieren und dann weitere Schritte zu setzen. Dass das natürlich Zeit beansprucht, ist klar, weil ja die rechtliche Grundlage dann immer ein bisschen variiert, je nachdem. Ich kann natürlich überall vorab die Daten sichern, also die Data Preservation durchführen, also bei allen Ländern, die halt die Budapest Convention, ganz genau heißt es Budapest Convention on Cybercrime, die das ratifiziert haben. Und genauso in Österreich kann man eben Daten vorab sichern lassen, bis zu 90 Tagen. Und wenn innerhalb der 90 Tage dann die vorab gesicherten Daten mit einer Rechtsgrundlage über die Justiz angefordert werden, hat man dann die Möglichkeit, diese Daten dann zu bekommen und dann zu analysieren. Und da ist halt natürlich auch der wesentliche Punkt, Cybercrime ist ja eben nicht nur ein Thema, das uns in Österreich in einem bestimmten Bundesland betrifft, sondern das ist eben ein Thema, das international wesentliche
Kennt keine Staatsgrenzen.
Kennt keine Staatsgrenzen, genau, das ist es. Und das heißt, ich kann auch davon ausgehen, dass wenn ich jetzt bei uns in Österreich eine Gruppierung verfolge oder gegen eine Gruppierung ermittle, dass irgendwo anders genauso Ermittler sitzen, die dasselbe machen. Und darum sollte man sich da bestmöglich absprechen. Dieses bestmögliche Absprechen, da hat man eben die Möglichkeit, über Europol entsprechend die Informationen und da Eckdaten auszutauschen und dort natürlich auch die weitere Vorgehensweise zu besprechen, um zielführend Strafverfolgung zu betreiben.
Du hast vorher nur einen Begriff oder eine Konvention im Fallen gelassen oder erwähnt, die Budapest Convention. Kannst du vielleicht uns ganz kurz erklären, was steckt dahinter, für die mit dem Materie jetzt nicht so ganz vertraut sind?
Das ist eine Vereinbarung, die bereits 2001 in Budapest getroffen wurde, also schon relativ betagt und relativ alt. Also es gibt ja jetzt Bestrebungen, das auch zu aktualisieren oder zu erneuern, aber wesentlich sind dort auch die Begriffsbestimmungen. Was ist ein Computersystem, Daten, auch eben der Austausch der Informationen. Also ich muss gestehen, jetzt ganz auswendig kann ich es nicht oder könnte ich es jetzt auch nicht wiedergeben. Aber das ist halt die Grundlage, woraufhin man natürlich international zusammenarbeiten kann oder international auch die Möglichkeit hat, Informationen zumindest einmal vorab zu sichern und dann im Rechtswege dann auszutauschen.
Kann man so sagen, das ist der erste, ich will nicht sagen Versuch, aber die erste Vereinbarung, um sich mit dem Thema Delikte im Cyberraum oder im digitalen Raum auseinanderzusetzen und da mal Definitionen zu schaffen, um überhaupt einmal das gleiche Verständnis zu haben.
Genau.
Und wollen nun wieder ein bisschen den Blick auf die heimischen Unternehmen, die heimische Wirtschaft auch legen, um vor allem auch soziale Stabilität bzw. Sicherheit unserer Gesellschaft wieder in den Vordergrund zu rücken. Und gerade wenn es um das Thema Cybersicherheitsvorfälle geht, gibt es unterschiedliche Meinungen, wenn es um die Involvierung von Ermittlungsbehörden geht. Was ratest du betroffenen Unternehmen, wenn es um diese Frage geht?
Grundsätzlich denke ich sehr wohl, dass es sinnvoll und wichtig ist, auch polizeiliche Anzeige zu erstatten. Der Grund dahinter ist, gerade der digitale Raum darf kein rechtsfreier Raum sein. Das ist einmal der eine Punkt. Und der andere, wir haben einfach nicht die Sichtbarkeit oder auch das Bewusstsein, dass dermaßen viel passiert oder so etwas passiert, wenn einfach solche Sachen nicht behördlich gemeldet werden. Das heißt, wir versuchen das ja wohl an Überblick zu uns zu verschaffen, auch eben gesamtstaatlich zu sehen, wo ist der Schwerpunkt und welche Maßnahmen müssen wir setzen? Vor allem auch gerade im kriminalpolizeilichen Bereich haben wir ja die Kriminalprävention als wesentlichen Faktor. Das heißt, wir müssen auch Präventivmaßnahmen setzen und das können wir dann schlussendlich nicht, wenn der Fokus nicht dort liegt, wo er liegen sollte, nämlich dass die Leute ganz genau anzeigen, wenn ihnen was passiert, irgendein Cybersicherheitsvorfall entsprechend passiert, beziehungsweise irgendwelche Betrugshandlungen etc. passieren. Natürlich verstehe ich es aus betroffenen Sicht, dass es oft sehr unangenehm sein kann. Ja, jetzt muss ich die Meldung machen, dann Datenschutzmeldung und dann dort noch meine Versicherung etc. habe eh schon so viel Stress und so an Kopf, wo ich nicht weiß, wovon und hinten ist. Weil ja teilweise, gerade wenn es um Unternehmen geht, da geht es ja um die Zukunft des Unternehmens. Ich habe ein paar Wochen wieder erlebt, wo ein Unternehmen aufgrund eines Cybersicherheitsvorfalls dann in Konkurs gehen musste. Das ist wirklich tragisch, was da alles abspielt. Nichtsdestotrotz sollte einfach die Anzeige als solches als integrativer Bestandteil eines solchen Vorfalls gesehen werden. Nummer eins, es ist immer, wenn sowas passiert, also Cybersicherheitsvorfall, wo es darum geht, dass ein Angriff auf die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und oder Integrität von Daten oder Systemen bei den Betroffenen beeinträchtigt ist, da habe ich meistens eben irgendein Offizialsdelikt. Das heißt, ich habe im Endeffekt das Ganze natürlich nach dem Strafrecht von Amts wegen zu verfolgen. Das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, sollte man eine Täterschaft irgendwann einmal ausforschen und da große Geldwerte sichergestellt werden, dann sage ich jetzt einmal, ist der einzelne Betroffene vielleicht dann auch froh, da sich natürlich der Klage anzuschließen, Privatbeteiligten Anschluss zu machen und zu sagen, hey, wenn da was festgestellt wird, sollte ich genauso einen Teil von dem sichergestellten Vermögen von der Täterschaft wieder bekommen, weil mir der Schaden entstanden ist. Dann ist es aus Sicht des Unternehmens oft natürlich auch wesentlich eine polizeiliche Anzeigenbestätigung für die Versicherung zu bringen, um das Ganze zu belegen. Wenn Daten verschlüsselt wurden und ich jetzt keine Backups habe etc., fürs Finanzamt beispielsweise, sollte ich eine polizeiliche Anzeigenbestätigung haben, die das belegt, dass der Vorfall passiert ist überhaupt. Dann sollte ich natürlich auch mich gegenüber Dritten vor Schadensforderungen absichern können, wenn meine Identitätsdaten beispielsweise irgendwo missbräuchlich verwendet werden. Wenn meine Unternehmensdaten irgendwo von einem Kriminellen verwendet werden, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich sowas zur Anzeige bringe oder wenn ich entsprechende Vorfälle zur Anzeige bringe, weil dann kann ich belegen, ja, mir ist das bekannt geworden, das war nicht ich und das einfach proaktiv vorgehen, bevor es zu einfach unschönen Überraschungen kommt. Weil gerade der Ermittler hat ein gewisses Sichtbarkeitsspektrum und muss das natürlich auch erst ermitteln. Und er tut sich leichter, von der anderen Seite schon bereits eine Anzeige erstattet wurde. Und natürlich das, was jetzt für einen Ermittler wesentlich ist, der Mehrwert für die Ermittlungsarbeit. Je mehr Vorfälle zur Anzeige kommen, desto mehr Spuren kann man natürlich entsprechend zusammenführen. Und die Spuren in der Gesamtheit werden mehr Erfolg bringen, dass ich die Täterschaft ausforsche, als wenn ich jetzt nur ein, zwei Fälle habe und nicht weiß, dass ich eigentlich insgesamt 20 Fälle in Österreich habe, überall irgendwelche IP-Adressen oder irgendwelche Spuren, die zur Täterschaft führen könnten, aber ja, weil die Anzeige nicht erstattet wird, habe ich die Daten dann nicht.
Also eigentlich der Appell lautet, mit einer Anzeige zur Transparenz beizutragen, damit wir anderen oder alle anderen davon lernen können, aber auch wieder gewarnt werden, weil du hast ja vorher eben die entsprechenden Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen auch gesprochen, damit alle anderen auch rasch reagieren und sicher werden können.
Genau. Und ich sage jetzt einmal, es ist ja nicht nur für alle anderen gut, dass ich eine Anzeige mache, sondern für einen Server natürlich auch gut, vor allem, weil gerade jetzt im Ransomware-Bereich werden oft Daten aus den Systemen gestohlen, also exfiltriert. Diese Daten werden irgendwann mal aufschlagen oder irgendwann mal von irgendeiner Täterschaft möglicherweise verwendet, wiederverwertet werden. Und da ist es nicht schlecht, wenn man schon sagen kann, ja, Das war vor dem Vorfall damals, da habe ich eine Ransomware bei mir im System gehabt, da sind mir die Daten abhanden gekommen. Ich kann das belegen, dass das nicht ich war, der jetzt das und das gemacht hat, sondern das ist sehr wahrscheinlich diesem Ransomware-Vorfall zuzuordnen. Und da vielleicht auch noch den Punkt, gerade was Ransomware angeht oder was jetzt diese Datenintegrität angeht, das ist für mich natürlich das, wo ich die große Befürchtung habe, dass je mehr Daten aus Systemen exfiltriert werden, desto leichter wird gewisse Täterschaft dann über die Daten hermachen können, die Daten konsolidieren und dann zielgerichtete Angriffe machen. Das sind jetzt nicht nur Spearphishing-Angriffe, da geht es genauso um Dinge wie Desinformation oder die halt gesamtgesellschaftlich negative Auswirkungen auf uns, vor allem auch in Österreich, haben können, weil gerade mit Daten, die aus den Innersten von Systemen, von Unternehmen, von Einrichtungen habe, kann ich viel anstellen, die manipulieren, vielleicht in manipulierter Weise irgendwo veröffentlichen. Und wenn ich dann nicht belegen kann, das stimmt nicht, die E-Mail, die damals irgendwo da scheinbar exfiltriert wurde, die war nicht so original in meinem System, sondern ich kann es belegen, weil ich alle gestohlenen Daten entsprechend mit dem digitalen Fingerabdruck dann versehen habe und das dann belegen kann. Das ist halt so ein wesentlicher Punkt oder extrem wichtig für einen selbst, fürs Unternehmen selbst.
Müssen wir also damit rechnen, dass die Angreifer oder die Tätergruppen durch den Großflächendatenabzug ihren eigenen ChatGPT programmieren und so dann quasi sagen, ich spiele dich oder ich stelle dich als Unternehmer nach?
Ich meine, das, was wir jetzt schon sehen bei Tätergruppierungen im Ransomware-Bereich ist, dass die Tätergruppierungen schon über Elasticsearch oder irgendwelche anderen Datenbanken die exfiltrierten Daten der Öffentlichkeit frei durchsuchbar zur Verfügung stellen. Also den Punkt haben wir schon, dass die Daten dann möglicherweise eben über künstliche Intelligenz dann angereichert und dann verwendet werden können, ist nicht undenkbar, beziehungsweise ist auch sehr wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt anstelle einer Täterschaft wäre, die jetzt zielgerichtet gegen irgendwas vorgehen möchte, würde ich schauen, dass ich mir so viele wie möglich Datenleaks aneigne, selbst runterlade, mir vielleicht kaufe und dann mit den Daten weiterarbeite.
Du hast jetzt eh schon das spannende Phänomen angesprochen, wenn Hackergruppen die gestohlenen Daten veröffentlichen, also leaken, können wir dagegen noch etwas machen oder etwas tun oder ist jede Handlung, die wir setzen, eigentlich, ich sage nicht alternativlos, aber bringt nicht den gewünschten Erfolg?
Ich meine, ich würde es jetzt wirklich extrem sehen. Es wird nicht den gewünschten Erfolg bringen, weil wenn die Daten einmal aus dem System draußen sind, sind sie draußen. Und darum ist es eben so wichtig, vorab seine Systeme abzusichern, vorab zu schauen, dass sowas nicht passiert. Weil das ist einfach der Super-GAU, wenn Daten exfiltriert werden. Das Einzige, wo ich sage, man kann was dagegen tun, ist, wenn die Täterschaft dann, weil das Lösegeld nicht gezahlt wird und definitiv, es sollte kein Lösegeld gezahlt werden aus Sicht der Behörde, dann kann es natürlich sein, dass die Daten auf irgendwelche File-Hoster dann abgelegt werden, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um einen Druck auf das Opfer auszuüben. Wenn jetzt die Daten auf so einem File-Hoster stehen, dann habe ich die Möglichkeit, über den File-Hoster die Daten wieder offline zu nehmen. Wenn jetzt die Daten zum Beispiel über das Tor-Netz zur Verfügung gestellt werden, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, das einfach so wo löschen zu lassen und die Daten sind dann halt dauerhaft, solange die Infrastruktur der Täterschaft besteht, online und für jeden einsehbar und für jeden verfügbar.
Blicken wir gar nicht mehr so weit in die Zukunft in 5 Jahren, sondern schauen wir zum Abschluss in die nähere Zukunft. Wenn wir beide uns in 12 Monaten wieder treffen, was würden wir uns dann aus deiner Sicht wünschen, heute schon getan zu haben?
Aus welcher Perspektive? Das ist jetzt die Fragestellung.
Diese überlasse ich gerne dir.
Ich sage jetzt einmal, ich würde gerne sehr viele Maßnahmen setzen, beziehungsweise auch setzen lassen. Es ist halt natürlich immer nur eine Frage der Ressourcen. Und wesentlich wäre halt wirklich mehr Sensibilisierung für die Unternehmen, für die Organisationen, sich mehr dafür Zeit zu nehmen, die einzelnen Systeme wirklich genau zu prüfen, voneinander zu lernen, sich besser auszutauschen. Genau das ist eben der Knackpunkt. Der Austausch und die Informationsweitergabe über Sicherheitsvorfälle, über Sicherheitslücken ist halt der wesentliche Punkt. Und ich glaube, das ist halt keine Sache, die jetzt, wo man jetzt sagen kann, die nächsten 12 Monate hätte ich jetzt vielleicht das und das alles vor, sondern das ist eben auch genauso wie Cybercrime-Ermittlungen eher ein Marathon. Das heißt, wir müssen uns alle da an der Hand nehmen, alle gemeinsam voranstreiten und schauen, dass wir eben in Richtung Cyberprävention und Cybersicherheit unsere Hausübungen machen. Und wenn wir das soweit schaffen, uns auch damit dafür Zeit nehmen, und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. In 12 Monaten werden wir wahrscheinlich immer noch sagen, warum haben wir uns da nicht wirklich mehr Zeit genommen, warum haben wir nicht mehr Informationen geteilt, wo es notwendig wäre. Ich will mir nicht ausdenken, was in den nächsten 12 Monaten noch alles daherkommen und passieren kann, weil, wie gesagt, Sicherheitslücken gibt es leider Gottes immer und überall. Kommt halt immer darauf an, wie gut man dann eben damit umgeht, beziehungsweise wie man dann eben die eigene Systemsicherheit, IT-Sicherheit oder Cybersicherheit entsprechend bewerkstelligt.
Können wir so sagen, Cybersecurity, sprechen wir darüber, vor allem über die Lektionen, die wir gelernt haben oder die jeder von uns gelernt hat, aber auch feiern wir die Erfolge, wo wir etwas geschafft haben, wo wir Angriffe vielleicht abgewehrt haben oder wo wir etwas gut gemeistert haben.
Ja, genau. Nur das Problem ist, sowas wird man dann seltener sehen oder seltener erfahren, dass man die Angriffe alle abgewehrt hat, weil es einfach schon so viele Angriffe gibt. Da jetzt dezidiert zu sagen, ja, wir konnten diesen großen Angriff abwehren, wird schwer, das zu identifizieren, aber ich sage jetzt einmal, wir sollten einfach genau diesen Tätigkeitsbereich mehr unterstützen, schauen, dass Richtung Ausbildung, Weiterbildung einfach mehr investiert wird und allgemein einfach diese Neugier, wie man Systeme absichern, aber auch angreifen kann, ein bisschen fördert in den eigenen Bereichen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner eigenen IT-Infrastruktur anschaue, es fällt dem einen oder anderen Mitarbeiter nur auf, da kommt man vielleicht noch nachbessern oder da kommt man vielleicht was tun. Das sollte man definitiv ernst nehmen. Und da sollte man sich wirklich dann die Zeit dafür nehmen und das zu überdenken und auch die Maßnahmen setzen. Weil das Problem ist, ein Jahr später, wenn dann das Sicherheitslücke ausgenutzt wurde oder genau das der Knackpunkt war, warum irgendwas passiert ist, dann ist es zu spät.
Und damit hast du auch diesen Aspekt der Ausbildung, der Stärkung der Kompetenzen, das natürlich ein bisschen allein im Konflikt steht mit dem Fachkräftemangel, den wir natürlich alle erleben und jeder natürlich auf den gleichen Pool an Expertinnen und Experten zugreift. Deshalb meine Abschlussfrage, wenn du nochmal am Beginn deiner beruflichen Karriere oder deiner Ausbildung stehen würdest, welche Ausbildung würdest du heute machen oder heute wählen, wenn du nochmals den Einstieg in die Berufswelt machen könntest?
Das ist eine schwere Frage, weil meine Ausbildung war ja ziemlich vielfältig und ich habe ja von der Polizei Ausbildung über Cybersicherheitsstudium einiges gemacht. Das, was ich definitiv jetzt einmal, wenn ich die ganze Zeit zurückdrehen würde, machen würde, wäre einfach mit viel mehr Zeit in Ausbildung investieren, wo es möglich ist, weil es einfach auch Spaß macht, sich in dem Bereich weiterzubilden und da eben auf viele Bereiche einfach auch Wert zu legen. Das heißt, nicht nur auf einen Bereich zu fokussieren, sondern einfach möglichst breit gefächert zu sein und die Sachen, die man gerne tut, am besten irgendwie verknüpfen kann. Und das war bei mir halt immer schon eben der Bereich der Polizei mit dem technischen Bereich Cybersicherheit oder Cybercrime-Bereich und ich würde definitiv wahrscheinlich auch dahingehend nichts anderes machen wollen.
Also den gleichen Ausbildungsweg nochmal oder die Bestärkung in dem, das getan zu haben, aber mehr Zeit dafür zu investieren.
Genau.
Um viel mehr sehen zu können.
Genau, um viel mehr zu wissen und viel besser und aktiver und was nicht, viel mehr Wissen auch die Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu können.
Also der Appell an alle Zuhörerinnen, motivieren Sie Ihre Kinder, um Cybersicherheit zu studieren. In der Vielfalt der Möglichkeiten und in der Vielfalt des Angebots von technischen, überorganisatorischen, vielleicht hin sogar bis zu Cyberpsychologen.
Zum Beispiel.
Christina Schindler, ich sage vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und für die Zeit. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Mit dabei sein und wir freuen uns, Sie bei einer nächsten Ausgabe des KPMG Impulse Podcasts begrüßen zu dürfen.
Impulse. Der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.